glaube, für mich ganz persönlich war schon die Schauspielerei so eine andere Eskalation oder eine andere Befreiung, Selbstreflexion als jetzt dieses Querflöte-Spielen so. Und ich glaube aber auch, dass ich persönlich jemand bin, dass ich sehr viel Inspiration oder Gefallen daran finde, aus verschiedenen Dingen etwas zusammenzubauen. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was ich früher mir eher vorgestellt habe, aber jetzt nicht mehr, eine klare Schauspielkarriere hinzulegen. Also ich möchte einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Also ich sehe mich eher als künstlerisch arbeitender Handwerker und bediene mich der Dinge, die ich irgendwie als neue Quelle sehe oder als Bereicherung. Und deswegen war das Schauspiel schon ein Handwerk, was wahnsinnig viel geholfen hat, jetzt weiter in der Performance oder künstlerischen Ebene zu gucken oder auch in der Musik eben.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee, eine Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Hey, die erste Folge Weites Feld im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt in den Ferien ein bisschen erholen können. Für die heutige Folge habe ich in der Vorweihnachtszeit die Schauspielerin, Performerin und Musikerin Luellen Reichmann getroffen. Im schönen Wiesbaden haben wir uns auf die Suche nach einem veganen Kuchenstück gemacht. Das haben wir zwar letztendlich leider gar nicht gefunden, aber wir sind immerhin für einen Soja-Cappuccino in einem süßen Café gelandet. Das merkt man leider auch so ein bisschen an dem ein oder anderen Nebengeräusch. Die Kaffeemaschine, die übrigens ziemlich leckeren Espresso gemacht hat, die brummt manchmal ganz schön laut im Hintergrund, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem entspannt zuhören. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin haben wir über Luellens Anfänge in der Musik, über ihre total abgefahrenen Performance-Kreationen und über ein brandneues Bandprojekt gesprochen. Was sie so antreibt, wie sie all ihre Jobs koordiniert und vieles mehr, erfahrt ihr jetzt gleich hier bei Weites Feld. Viel Spaß! Wir sitzen jetzt hier im Dales Café in Wiesbaden. Wir haben gerade schon festgestellt, es gibt keinen veganen Kuchen. Du hast auch mal eine vegane Phase gehabt. Wie lange ging die und warum hast du eigentlich dich entschlossen, das zu beenden?
Ich glaube, einfach so, weil man mitbekommt, wie viel Scheiße mittlerweile in Produkten drin ist. Und dann habe ich für mich mir so erklärt, wenn ich vegan esse, dann habe ich vielleicht weniger Bakterien oder irgendwelche Schadstoffe, die, also zum Beispiel, wenn man weiß, dass Milch ja auch so zusammengeschüttet wird aus ganz vielen verschiedenen Kühen. Also einfach der Umgang damit ist ja nicht mehr so gut heutzutage. Und vegan ist dann für mich ein bisschen klarer, sauberer. Ja.
Aber du hast gesagt, du hast gestoppt quasi damit. Hast du es im Tourleben nicht durchhalten können oder wie war's?
Ja, tatsächlich ist es so, also ich bin sehr viel unterwegs, weil ich jetzt auch viel gereist bin. Im Sommer war ich in Südafrika, dann in New York und ich merke einfach, wenn ich mit meinen zu krassen Essensplänen ankomme, dass manche Leute auch beleidigt sind, beziehungsweise ich auch merke, dass ich mich manchmal auch dann dem aussetzen möchte, was so eine andere Situation mir gibt, ein anderes Land oder andere Menschen irgendwie. Und deswegen habe ich das dann eingeschränkt.
Eingeschränkt oder komplett eingestellt?
Nee, also wenn ich drehe, also am Set zum Beispiel, sage ich immer der Produktion, dass ich vegan essen möchte. Weil ich auch, wenn ich dann den ganzen Tag da drehe und irgendwie wach bleiben muss, mag ich das mehr, tatsächlich mich vegan zu ernähren. Also Milchsachen macht mich auch müde und dann irgendwie so komme ich nicht mehr in die Gänge.
Das ist krass, ne? Also gerade als Kreativer, wenn man den ganzen Tag immer so fit sein muss und immer voll abliefern muss, wie wichtig es ist, was man tatsächlich ist. Auch beim Üben als Musiker merkt man, das finde ich total extrem. Du hast jetzt, wir haben uns das erste Mal getroffen, da hast du eine Performance im Atelier Frankfurt gemacht, die ich total abgefahren fand und die auch echt super spannend war, weil die so interdisziplinär auch war. Du hast mit Video gearbeitet, du hast selbst performt live und es war auch Musik dabei. Was genau, worum ging es denn da genau in der Performance? Wie hieß die und was hast du sozusagen damit vorgehabt?
Also die Performance heißt Fool und ist für mich so eine Art Kaleidoskop dieser Figur des Narren. Und ich habe es für mich heute so übertragen, dass wenn man sich fragt, was sind Narren in unserer, ja, in unserer heutigen Welt, das ist sowas wie Whistleblower vielleicht, die irgendwie so im Untergrund agieren und halt auch sozial so ein bisschen rausfallen, aber trotzdem versuchen, die Mächtigen zu beeinflussen durch ihre, ja, durch die Sachen, die sie tun. Und dann aber auch einfach die Gestalt des Narren hat mich fasziniert, auch von Shakespeare an oder vom Mittelalter an. Und dann habe ich sehr viel recherchiert und habe dann eines meiner Lieblingsstücke von Shakespeare ist König Lear. Da habe ich schon mal, als ich Schauspiel studiert habe in Berlin, habe ich schon mal so ein paar Teile daraus genommen und so einen Monolog gemacht. Und da habe ich irgendwie weiter dran gearbeitet. Und dann habe ich eine Doku auf Arte gefunden, die heißt In Praise for Nothing. Und das ist ein Regisseur, der heißt Boris Mittig oder Mitschig, also ich glaube so ein tschechischer Nachname. Und der hat eben mit Iggy Pop, der hat das gesprochen, diese Texte, es sind lyrische Texte über das Nichts, was das Nichts ist. Und das fand ich so toll, dass ich ihm geschrieben habe, ob ich die Texte nehmen darf. Und er mir zurückgeschrieben hat, mir die ganzen Dateien online geschickt hat und meinte, dass er die sonst verkauft, aber für mein Projekt würde er mir die einfach so geben. Und dann habe ich daraus eine Textfassung gemacht und habe eigentlich versucht, also den Narren zu filmen. Und das, was ich dann live gemacht habe, war eigentlich der Mensch, der versucht, diesen Narren zu verstehen und sich selber wahrnimmt durch diese Reflexion, die der Mensch bekommt, indem der Narr ihn auch anguckt und reflektiert.
Und das waren diese Videos. Hast du die, du hast die vorproduziert quasi? Wie ist das, war das dir von vornherein klar? Du musst mit dieser Videoebene auch noch arbeiten, um das zu haben?
Ja, also ich habe 2018 meine erste Solo-Performance gemacht, Orlando. Und da habe ich auch schon so ein bisschen wie so, ja, man kennt es vielleicht von so YouTubern, die sich dann irgendwie so selber filmen und so halt sagen, wie es gerade so in ihrem Leben aussieht. Und ich habe halt in der Orlando-Performance einen Jungen gespielt und habe halt so ein bisschen über den inneren Zustand dieses Jungen halt erzählt und wirklich auch mich selber gefilmt dabei. Mit noch so der Raufasertapete im Hintergrund, also so richtig oldschool. Ja. Und deswegen halt, ich arbeite gern mit Video, weil man dadurch, vor allem wenn man alleine was performt, kann man sich ja wie eine Kulisse dadurch bauen und eine eigene Welt, die plötzlich da ist einfach.
Du hast das ja dann ziemlich aufwendig gedreht. Also wenn man sich das Video anguckt, du bist da in verschiedensten Settings, du bist im Wald eigentlich hauptsächlich, ne? Aber krass irgendwie geschminkt und krasse Lichteinstellungen sind da bestimmt nötig gewesen. Wie hast denn du das überhaupt organisiert? Hast du da deine Connections vom Film irgendwie genutzt oder hast du alles selbst auch regisseurtechnisch geplant oder wie ist das abgelaufen? Hast du ein Team dabei gehabt?
Ja, ich hatte eine sehr gute Freundin von mir und auch Schauspielkollegin ist mitgekommen, die so ein bisschen assistiert hat in Sachen von Sachen halten, Schminke, so ein bisschen Feedback geben. Und ansonsten hatte ich meinen sehr, sehr geschätzten, kreativen Fotografen und mittlerweile auch Musikerfreund und Bandkollegen mit, der eine super gute Kamera hat. Und bei uns ist es irgendwie, da brauchst du nicht viel Absprache im Voraus. Also ich habe ihm gesagt, pass auf, ich möchte in den Wald gehen. Ich hatte mir, es gibt hier in Wiesbaden so einen keltischen Platz mit so einem Keltenstein. Und der hat auch so ein bisschen so spirituelle Energie, wird gesagt. ich bin jetzt nicht so spirituell veranlagt, aber ich dachte mir so für den Narren.
Die Zuhörer können sich merken, aber an deinem Gesichtsausdruck hat man sofort gemerkt, wie das Wort spirituelle Energie über dich gekommen ist. Also wir haben hier keine irgendwie Kräuterhexe eingeladen oder so.
Nee, aber es war halt so, es hatte was Besonderes. Also nicht halt einfach in den Park gehen, sondern schon. Und es liegt halt so auch erhöht, wo man sehr gut über den ganzen Taunus gucken kann. Also es ist schon ein sehr besonderer Ort. Ja, und dann hat er, also Simon Hegenberg, mit der Kamera draufgehalten und wir haben einfach experimentiert, ausprobiert, die Texte konnte ich. Und dann zu späterer Stunde hatte er dann so Bengalos, die wir dann rausgeholt haben, dann so zwei Flutlichter auch. Und dann ist man eh irgendwie high aufgrund dieses Ereignisses, weil es so absurd war. Und ich war ja auch, hab mir auch ausgesucht, dass ich oben ohne bin, also freizügig, mit nur dieser Strumpfhose. Und es war einfach, das Gefühl war einfach mega geil. So schon eine extreme Freiheit, die man in so einer etwas konventionelleren Kunstform selten hat. Also im Staatstheater nicht so.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast, wann hast du denn, also hast du 2018 hast du gesagt, hast du deine erste Performance gemacht. Du hast vorher Schauspiel studiert. Wie kam denn, also wir werden über das Schauspielstudium bestimmt gleich noch sprechen, aber wie kam denn dann diese Idee überhaupt zustande, dich mit der Kunstform Performance zu beschäftigen?
Ich glaube, das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen oder so, aber ich hatte für mich so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich jetzt 3 Jahre am Staatstheater mit Rollen beschäftigt, wie ich irgendwie einen Charakter aufbaue und natürlich auch mit der Sprache, weil die deutschen Bühnen sind ja sehr sprachlastig, so im Theater jetzt, wo das auch immer mehr abnimmt. Aber irgendwie war so die Sehnsucht nach etwas, was mich anders fordert, was auch irgendwie nicht zu schaffen ist gleich. Und zum Beispiel würde ich auch sagen, dass die Full Performance ein Anfang ist von etwas und nicht ein fertiges Ergebnis, von wegen, das habe ich geschafft jetzt. Ich habe auch gemerkt, weil ich das jetzt zum Beispiel auch in Südafrika gezeigt habe oder in New York, dass es eine Performance ist, die sich immer ändert. Also ich habe, natürlich gibt es so ein paar markierte Sachen, wo ich weiß, dahin komme ich dann irgendwann, aber es ist nicht mal nach Zahlen. Und beim Theater hatte ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es halt sehr vorgegeben ist, was da so entstehen soll. Und es ist natürlich eine tolle Ensemblearbeit, die hat man dann in so einer Solo-Performance nicht, da ist man halt sehr alleine. Aber ich denke mir immer so, also jetzt lebe ich gerade und es gibt so viel um einen herum. Und wenn ich mich jetzt nur einschieße auf irgendwie die Schauspielerin auf der Bühne, dann hat man auch so wenig Macht über die Kunst, weil ich ja immer Ausführende bin. Und deswegen kam so der Wunsch, wenn ich jetzt was Eigenes mache, dann bin ich Herr des Ganzen. Und habe die Entscheidung darüber, kurz vor der Performance zu sagen, ich glaube, ich mache das Ende ganz anders. Oder ja, einfach diese Freiheit, die ich beim Theater nicht so stark mitbekommen habe.
Du hast von deinem Bandkollegen erzählt, der auch gefilmt hat und so. Das heißt, du bist aktuell auch noch musikalisch aktiv. Und also wenn du nickst, das ist also so, ist das dann auch so, dass das, weil ich denke, wenn ich Performance höre als Musiker, fällt mir immer sofort die Performance ein auf der Bühne oder wo man spielt. Ist es so, dass du das teilweise miteinander noch verknüpfst, auch dann diesen Gedanken? Hast du dann die Musik zum Beispiel zu Fool selbst gemacht oder hast du auch solche Gedanken, wenn du spielst, also verbindest du quasi da die Musik mit der Performance auch?
Ich glaube, das ist jetzt lustigerweise ein neuer Schritt, den ich angehe. Also bei Fool habe ich viel zum Beispiel von Tarkovsky, so einzelne Stimmungen, die er in seiner Filmmusik hat, so rausgenommen und habe eher so collagenhaft gearbeitet, mit aber Musik, die es schon gibt. Und jetzt tatsächlich ist es so, dass ich ein weiteres Performance-Projekt plane mit Buto-Tanz aus Japan und gerade an einer Recherchearbeit bin. Im März soll die stattfinden in Tokio. und dafür zum Beispiel meine eigene Musik machen möchte, weil ich habe jetzt im September einen Buto-Kurs in Berlin gemacht und da war es auch viel, dass die zum Beispiel mit Kratzen arbeiten und dass dann du zum Kratzen tanzt oder dass du irgendwas hin und her schiebst und das Reiben von zwei verschiedenen Materialien dann die Fläche bildet für eine tänzerische Bewegung. Und hinzu kommt aber auch, dass ich mit Simon Hegenberg jetzt eine Band gegründet habe, die heißt Medea Plastik. Und da spielt eben auch die Musik in Kombination mit Performance und Video eine sehr große Rolle. Und wie man das verbindet in eine vielleicht auch für die Zuschauer interaktive Erfahrung. Also man hört was, man sieht was und mit Licht wird auch irgendwie so gearbeitet werden. Ja.
Das ist total abgefahren, weil als ich dann mal ein bisschen recherchiert habe nach deiner Performance und ich dann bei Wikipedia gelesen habe, dass du auch irgendwie jugendmusiziert gemacht hast und noch Querflöte spielst und so, da fand ich das total interessant, wie man dazu kommt, sozusagen so intensiv Musik zu betreiben und dann in so eine Schauspielrolle reinzukommen. Und jetzt umso spannender, wie du dann, während du diese Schauspielsache absolviert hast, danach wieder oder währenddessen jetzt zu so einer Idee kommst, das dann musikalisch auch zu nutzen. Ja? Wie ging denn grundsätzlich das, wie war das so in deiner Kindheit, Jugend? Hast du da schon auch geschauspielert oder war das erstmal so rein musikalisch irgendwie? Weil wenn man so bei Jugendmusizier teilnimmt, dann muss man ja mit einem gewissen Ehrgeiz zumindest auch das betreiben. Wie waren das damals?
Also ich habe tatsächlich sehr, sehr intensiv schon Querflöte gespielt in meiner Kinder-Jugendzeit und hatte eine wahnsinnig tolle Querflötenlehrerin. Und die war, wir haben auch so Jazzabende zusammen gemacht und also ich war also Jazz-Kinderstücke jetzt. Nicht gejammt, krass, aber so, was halt in dem Alter irgendwie so ging. Aber so, also sie hat es mir so beigebracht, dass ich einfach Spaß daran hatte. Und ich glaube, das macht einfach so viel aus. Also es ging gar nicht so um Leistung oder so. Wenn du jetzt jugendmusiziert nicht schaffst, dann ist aber, strafe ich dich oder so. Und dann habe ich schon sehr früh, wollte ich Schauspiel machen und weiß noch, das ist einen Schauspielkurs gab in Berlin und der hat im Monat, glaube ich, so 50 Euro gekostet, also war ziemlich kostspielig. Meine Eltern haben halt gesagt, das können wir jetzt im Moment nicht aufbringen. Und dann sind aber alle anderen jungen Mädchen da hingegangen und dann war ich also sehr deprimiert. Und das hat aber dazu geführt, dass ich dann in den Jugendclub der Volksbühne gegangen bin, zu P14. Und das war eigentlich so das beste Sprungbrett, um in eine abgefahrene Theaterszene zu kommen und wo ich auch tolle Regisseure kennengelernt habe mit 15 und wir da Abende gemacht haben, die super experimentell waren und wo ich auch jetzt noch viel von mitgenommen habe. So.
Und wann war dann der Moment gekommen, wo du irgendwie so zumindest, also es gab doch sicher den Moment, wo du dann begonnen hast, so ein bisschen die Musikgeschichte so zurückzuschrauben, um dich dann vielleicht auf eine Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule zu vorzubereiten. Wie war da so der Übergang? Wie ist das passiert?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kann man das so ein bisschen mit Jugend vergleichen, aber es ist ja so, also wenn ich Querflöte spiele, bin ich ja alleine in meinem Zimmer und übe das. Klar kann man irgendwie dann ein Trio finden oder ein Quartett oder Kammermusik mit anderen Leuten machen, aber es war auf jeden Fall ja was man sehr alleine auch üben muss. Und irgendwann war es halt dann einfach wichtiger, rauszugehen und mit Freunden sich zu treffen und irgendeinen Blödsinn zu machen. Und dann war es halt irgendwie, ja, kam die Zeit so in der 11. Klasse, wo es einfach weniger geworden ist mit dem Üben. Und dann habe ich mich eigentlich, genau, ich habe noch Klavier angefangen, auch noch. Und das habe ich dann aber einfach auch vom Pensum her nicht mehr geschafft. Und ja, dann war ich ein halbes Jahr in Australien, weil mein Vater ja daherkommt. Und bin da zur Schule gegangen, zur Highschool. Und irgendwie waren dann auch viele andere Einflüsse da, wo das einfach dann an Gewichtung verloren hat so ein bisschen. Und während dem Abitur habe ich mich dann für die Schauspielschule in Berlin vorbereitet, die Ernst Busch. Und dann, obwohl, stimmt, jetzt fällt mir noch ein. Ich habe dann nach meinem Abitur einen Schweden kennengelernt, der auch viel elektronische Musik gemacht hat. Und wir haben zusammen so Sessions gemacht, wo er mich mit der Querflöte verstärkt hat und elektronische Musik, also so Techno, dazu gespielt hat. Und das haben wir sehr gerne gemacht. Also es war ein guter Anfang. Leider sind dann auch unsere Wege auseinandergedriftet so, aber das hat mich auch jetzt nochmal, will ich auch nochmal weiterverfolgen, so eine Idee, Querflöte wieder einzubringen. So.
Und so eine Aufnahmeprüfung, also für die Leute, die jetzt den Podcast hören, die überhaupt noch vor irgendeiner Aufnahmeprüfung stehen, ist es dann irgendwie halt so eine Musikhochschulaufnahmeprüfung, ne? Mit Vorspielen und so weiter und so fort. Wie muss man sich so eine Aufnahmeprüfung an so einer Schauspielschule vorstellen? Also die ist ja auch ziemlich renommiert, die Ernst-Busch-Schauspielschule. Und wie war das denn so? Was muss man da eigentlich machen?
Also es liegt einem in der ersten Runde eigentlich erstmal frei, was man macht. Also man kann auch sagen, ich mache nur moderne Sachen. Aber da es schon eine sehr theaterfokussierte Schule ist, sind natürlich so Klassiker immer ganz gerne gesehen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie unterschiedliche Rollen sucht, wo man eine Facette oder mehrere Facetten eben zeigen kann. Und also ich habe so gemerkt, wichtig ist, glaube ich, dass man was spielt, wo man Spaß hat. Und wenn man denkt, ich muss jetzt irgendwie zeigen, dass ich 3 Brüche in einer Minute spielen kann, das bringt nichts, weil dann wird es technisch oder es wird verklemmt. Und eigentlich muss die Lust immer an erster Stelle sein. Dann spielt man 2 bis 3 Monologe. Manche wollen auch noch ein Lied hören tatsächlich, weil es auch um so eine Bühnenpräsenz geht oder auch in vielen Theaterabenden ja gesungen wird.
Das finde ich übrigens ziemlich beachtlich. Ich bin gerade auch in so einer Theaterproduktion drin und ich finde es total abgefahren, wie selbstverständlich da dann so eine Schauspielerin oder ein Schauspieler gar nicht mal so einfache musikalische Parts übernehmen muss. Also sowohl von den Tönen her, als auch vom Rhythmus her, total anspruchsvoll. Also man muss eigentlich musikalisch sein, oder?
Ja, also vor allen Dingen, für mich ist ja auch das Schauspiel so eine Art, also es ist ein Rhythmus auch, den man begreifen muss beim Spielen. Also wie setze ich den Körper ein mit einer Sprache und vor allen Dingen mit einer Sprache, die ja nicht meine ist. Also wenn ich Shakespeare oder Kleist spreche, ist es ja auch eine sehr alte Sprache. Und wie kann die Sprache in meinen Körper übergehen und dann noch zu dem Charakter, den ich gerade spiele? Und das ist irgendwie Musik. Also es sind ja verschiedene Elemente, die in eine Komposition zusammenkommen und die muss man dann performen, also ausüben. Und ich finde, also für mich waren viele großartige Schauspieler immer auch musikalisch. Und ich glaube, also ich merke auch, es kommt ja nicht aufs schön Singen in erster Linie drauf an, sondern eben auf so ein Rhythmusgefühl, auf so eine Expression, die man damit irgendwie zeigen kann.
Das ist ein interessanter Aspekt, denn dadurch, dass du ja auch aus der klassischen Musik kommst, das ist ja was, über was man sich immer wieder mal Gedanken macht. Also dieses, wie streng muss man jetzt üben, also die Töne vielleicht können, ja, oder die Intonation an der Querflöte. Und wo beginnt es, dass man sich endlich mal, ja, mit der Musikalität und dem Spaß, sage ich jetzt mal befasst? Oftmals hat man das Gefühl bei klassischen Musikern, dass die eine ganze Weile in diesem Tunnel sind. Perfektion, Perfektion. Und dass man den manchmal förmlich ansieht, dass der ganze Spaß und die Leidenschaft dabei so ein bisschen verloren gehen. Also gab es da was, was bei dir auch so ein bisschen was ausgelöst hat, gerade nochmal rückblickend auf deine musikalische Karriere, was da beim Schauspiel schon echt ein wichtiger Hinweis ist?
Definitiv. Also ich meine, ich will jetzt nicht, dass irgendwelche Musiker da jetzt denken, dass ich das irgendwie verteufel oder sage, dass das irgendwie einengt ist. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, für mich ganz persönlich war schon die Schauspielerei so eine andere Eskalation oder eine andere Befreiung, Selbstreflexion als jetzt dieses Querflöte-Spielen so. Und ich glaube aber auch, dass ich persönlich jemand bin, dass ich sehr viel Inspiration oder Gefallen daran finde, aus verschiedenen Dingen etwas zusammenzubauen. Und also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was ich früher mir eher vorgestellt habe, aber jetzt nicht mehr eine klare Schauspielkarriere hinzulegen. Also ich möchte einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Ich habe ja auch Texte bei meiner ersten Orlando-Performance selber geschrieben und also ich sehe mich eher als künstlerisch arbeitender Handwerker und bediene mich der Dinge, die ich irgendwie als neue Quelle sehe oder als Bereicherung. Ja, so. Und deswegen war das Schauspiel schon ein Handwerk, was wahnsinnig viel geholfen hat, jetzt weiter in der Performance oder künstlerischen Ebene zu gucken oder auch in der Musik eben. Ja.
Du bist aber dann nach deinem Studium erstmal direkt ans Theater, oder? Deswegen kannst du jetzt auch so unbedingt sagen, dass das nicht mehr so das ist, was du vielleicht nur machen möchtest. Wie war das? Wie ging es denn los mit dem Einstieg da ins Berufsleben?
Eigentlich mega geil. Also ich habe wirklich gut zu spielen gehabt, sehr gute Rollen. Ich habe angefangen mit der Elisabeth in Don Carlos von Schiller und hatte hier in Wiesbaden ein wirklich so tolles Ensemble. Also deswegen halt diese Ensemblearbeit ist, glaube ich, das, was ich dann so ein bisschen vermisse, weil so dieses große Team zu haben und dann auch so nach so einer Probe noch sitzen alle zusammen und diskutieren darüber, wie es war oder nach Vorstellungen, das ist schon sehr besonders.
Das ist auch was, was ich gerade feststelle, das kennt man als, also das ist meine erste Musiktheaterproduktion, die so ein bisschen experimentell ist und man kennt das als Musiker überhaupt nicht. Also es gibt Noten und die sind halt so und man jeder muss perfekt vorbereitet in die Probe kommen und dann probt man ein paar Mal und dann läuft's. Also klar, man spricht über Musikalität und so, aber dieses wirklich hier, wir breiten mal alle Zettel auf den Boden aus und irgendwie jetzt gucken wir nochmal, ob wir alles ganz anders machen, so, das ist total spannend irgendwie. Und das heißt, du bist dann eigentlich sofort super krass eingestiegen, hast voll gute Aufträge eigentlich gehabt. Ja, wann kam denn da so der Gedanke, dass das irgendwie nicht reicht? Wie bist du denn da mit dieser Performance-Idee überhaupt in Verbindung gekommen? Hast du da was gesehen?
Es gibt jetzt alle zwei Jahre in Wiesbaden auch eine Biennale und da habe ich auch mir viel angeschaut und habe auch eine Performance von einer Italienerin gesehen, die praktisch als, habe ich gerade den Namen vergessen, aber wenn man als, also mit beiden Geschlechtern zur Welt kommt. Twitter, ne? Ja, genau. Und darüber hat sie eine Performance gemacht, die ich unglaublich berührend auch und also sie hat eben auch mit Videos gearbeitet und auch mit eigenem Text und ich glaube, das war dann vielleicht auch unterbewusst immer wieder so Strömungen oder immer wieder Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass plötzlich das eigene Bedürfnis da war, einen eigenen Abend zu machen. Und es war so, dass wir eben diesen Fotografen Simon Hegenberg, der auch die Ensemblebilder von uns gemacht hat, kennengelernt haben. Und es gab ein großes Kino und auch eine Performance. Ein Performance-Raum in Wiesbaden, das Valhalla, und es wurde von der Stadt zugemacht. Und dann wurden wir Schauspieler, also drei Schauspieler aus dem Ensemble gefragt, ob wir da so eine letzte Fotosession machen. Irgendwie so die Zombies, die in Wiesbaden überleben und nicht diesen Platz hergeben wollen. Und da sind wir halt, es gab einen super alten Spiegelsaal, sind wir halt ausgerastet und haben irgendwie uns mit roter Farbe beschmiert und aufeinander rumgekrabbelt und irgendwie. Also es war sehr dreckig, aber so trotzdem irgendwie eine gute Arbeit. Also es, ja, halt so wie man mit diesem, man wird weggejagt aus einem Raum irgendwie und will es aber nicht. Also es hatte schon sowas wie Protest und Stärke in diesen Bildern. Und dadurch habe ich auch Simon Hegenberg kennengelernt und dann wurde eben als neuer Performance Space wurde das Exil Valhalla hier in der Nerostraße aufgemacht. Und da haben wir dann, als die Eröffnung war, hatte ich noch Vorstellung von Antigone. Und danach haben wir uns noch ein Bierchen geholt auf dem Weg, sind direkt
ins. Gibt es in Wiesbaden noch Spätis?
Ja, es gibt zwei oder drei. Und sind dann da angekommen und haben dann eine Kinski-Performance gemacht. So Texte irgendwie gelernt und aufeinander rumgekrabbelt und mit den Mikros. Und es war halt auch einfach so. So ready-made, also so ohne Proben, sondern einfach das Intuition trainieren. Und das fand ich so spannend, halt auch an Performance. So, natürlich probt man bei Performance auch, aber was mich wirklich so getriggert hat und auch in Frankfurt jetzt, als du meine Performance gesehen hast, diese Intuition trainieren. Weil ich ja auch die Räume meist nicht kenne, wo ich dann performe, wie in Frankfurt dieser Blätterwald und so. Und dann die Ideen, die dir dann im Spiel kommen, die einfach umzusetzen und sich zu trauen, den freien Lauf zu lassen. Und das hat man natürlich, was ja auch verständlich ist, wenn man irgendwie einen Ensembleabend am Theater hat, kann ich ja nicht plötzlich, weiß nicht, von der Bühne gehen und irgendwas anderes machen. Das ist ja ein Einverständnis über, wie der Abend zu laufen hat. Und das fand ich, hat mich sehr getriggert an dem Exil. Dieses, es gibt ein Thema, also da hatten wir den Kinski, es gibt irgendwie zwei Schauspieler, du agierst also mit zwei Menschen, die lassen sich auch auf dich ein, im besten Fall. Und dann hast du irgendwie Equipment, hast vielleicht ein Mikro und dann geht's einfach los. Und dann wirft man sich einfach rein. Und das ist so ein geiler Rausch. Also vielleicht auch wie mit, ja, vergleichbar mit Musik, einer Musiksession oder, das finde ich schon sehr spannend.
Und ist es jetzt so, dass du, also du bist jetzt auch noch beim Film gelandet, aber wie ist es denn in der Zwischenzeit gewesen, wie viel Zeit, weil man muss ja solche Performances, du redest immer von Studienzeiten, ne? Du musst dich auf sowas richtig vorbereiten, du erarbeitest dich in Themengebiete ein, wie hast du deinen Kalender da organisiert, wie viel Schauspiel im Theater war dann dabei und wann hast du diese Performances kreiert und vorbereitet?
Also es war im Sommer 2017, glaube ich, habe ich diesen Roman Orlando zum ersten Mal gelesen. Und dann ging irgendwie schon so, kamen die ersten Ideen. Und die habe ich dann eigentlich über ein halbes Jahr gesammelt, weil ich auch sehr gerne immer so Bücher mit mir rumtrage, wo ich alles irgendwie, was mich irgendwie dahingehend inspiriert, einfach zusammentrage. Und dann hatte ich Glück, weil ich dann nämlich eine Probenpause hatte von Januar bis März. Und dann habe ich meinen Cousin in Los Angeles besucht. Und da habe ich auch irgendwie Leute kennengelernt. Da habe ich dann auch eine Musik, oder bin ich auf einen Musikkünstler getroffen. Zu Sing heißt der dann auch, den ich auch genommen habe für meine Orlando-Performance. Also alles, was einem halt so begegnet, das liebe ich so sehr, auch an diesem Performance-Gedanken, dass man alles mit reinnehmen kann. Alles kann irgendwie umgemodelt werden, verdreht und führt dann zu so einem Boden, auf dem man dann eben loslassen kann, weil man ja den sich erarbeitet hat. Und für die Performance selber habe ich vielleicht so 10 Tage dann geprobt im Exil. Und dann ist es natürlich so, muss man, also ich bin vielleicht auch ein bisschen in die Richtung vom Workaholic irgendwie, also ich nehme dann halt auch in Kauf, dass ich halt kein Wochenende habe, sondern ich habe dann einen Spieltermin am Staatstheater Freitag, dann spiele ich Samstag meine Performance und Sonntag spiele ich wieder am Staatstheater. Aber das ist dann halt so. Also wenn man das beides irgendwie unter einen Hut kriegen will, dann kann man halt nicht so viel schlafen.
Wie ist das, hast du dann immer so, du sagst, du trägst keine Bücher mit dir rum, aber so Ideen, die muss man ja irgendwie auch skizzieren, festhalten und so, hast du dann irgendwie so ein Notebook für jede Performance irgendwo in der Tasche und skribbelst da rein oder wie läuft das?
Ja, ich habe tatsächlich auch für jede Rolle, die ich am Staatstheater gemacht habe, ein Notizheft. Und also
mit echtem Stift und echtem Papier.
Ja, voll, ich liebe das. Also es ist so haptisch halt, ich habe was in der Hand, ich kann irgendwie, manchmal habe ich auch so Bilder reingeklebt oder Postkarten, wo ich dachte, es passt zur Figur. Oder ich finde es schön, das so anzusammeln, weil jede Rolle, mit der man sich beschäftigt, beschäftigt man sich ja auch mit sich. Und es sind immer so, man probt so 6 Wochen am Staatstheater und es sind immer so 6 Wochen deiner Lebenszeit, so ein kleines Kapitel. Und das finde ich schön, wenn es irgendwie nicht so, ja, unter den Tisch gekehrt wird.
Mega spannend. Und jetzt ist es tatsächlich so, du bist wieder zur Performance quasi dann übers Schauspiel gekommen, hast dann jetzt auch wieder musikalische Ideen, das zu verbinden. Es ist total spannend, weil viele Musiker ja tatsächlich auch dann in diese Performance-Richtung gehen, ohne diesen Umweg übers Schauspiel, der aber total spannend ist. Du hast dann jetzt schon so viele Bereiche gesehen, hast diese Filmschauspielerei, das Theater, die Musik, Performance. Im Grunde siehst du es dann mehr als, du siehst dich als kunstschaffende Handwerkerin, wie du es ja gesagt hast, völlig egal, welche Disziplin. Also ist es für dich überhaupt wichtig, in Disziplinen da zu unterteilen? Oder nimmt man sich einfach aus jedem Topf das, was man braucht und am Schluss ist es einfach eine Performance?
Ja, ich glaube, das klingt sehr gut, wie du es gerade gesagt hast. Also ich würde jetzt, ich meine, gut, es ist natürlich auch, man muss ja auch irgendwie überleben und Geld verdienen. Und natürlich ist es so, dass diese Sparten ja in der Branche unterteilt sind. Also ich werde jetzt wahrscheinlich, klar gibt es auch Performances, für die man irgendwie angefragt wird, weil dann ein anderer Performance-Künstler eine Gruppe sucht. Aber ich sage jetzt mal so rein, im Schauspiel werde ich entweder für eine Theaterproduktion angefragt oder aufgrund von meiner Filmagentur kriege ich ein Angebot für einen Film oder eine Serie. Und das ist ja dann also klar unterteilt, was es eben ist. Da kann ich dann nicht mit der Querflöte ankommen. Also kann ich ja mal anbieten. Vielleicht kommt es sogar gut.
Ja. Ich unterbreche hier an der Stelle ganz kurz mal für einen Tipp in eigener Sache. Seit kurzem hat Weites Feld eine eigene Patreon-Seite. Patreon schreibt man P-A-T-R-E-O-N. Und dort habt ihr die Möglichkeit, Förderer des Podcasts zu werden und das Projekt einerseits zu unterstützen und andererseits Zugang zu massig Bonusmaterial wie mehr Podcasts, Videos, Blogartikel und vielem mehr zu erhalten. Außerdem erhalten alle Förderer ein Willkommenspaket mit Weites Feld Merchandise als Dankeschön. Schaut doch gleich mal rein unter www.patreon.com/weitesfeld und meldet euch direkt mal an. Ich packe euch den Link auch direkt mal in die Shownotes und hier geht's jetzt direkt weiter mit Luellen Reichmann. Viel Spaß!
Die Krankenschwester, die vielleicht in ihrer Nachtschicht immer mal heimlich... Wie bist denn du, also jetzt habe ich schon geteasert, Spoiler-Alarm, wie bist denn du zum Fernsehen dann gekommen? Wie hat das denn funktioniert?
Das war auch, stimmt, also ich habe tatsächlich vorm Abitur auch schon Schauspiel eben gemacht und war in einer Produktion, das war das Hau 3. Das sind so drei Häuser in Berlin, Hau 1, Hau 2 und Hau 3, die jetzt mittlerweile auch sehr viel Performance zeigen, auch internationale. Und damals war ich bei so einem Casting und dann haben wir aus dem Film vom süßen Jenseits haben wir so eine Theateradaption gemacht. Und da habe ich eine Schauspielerin kennengelernt, die zu mir meinte, ob ich nicht Interesse hätte, irgendwie auch im Film zu gucken. Und dann hat sie mich vorgeschlagen bei einer Agentur, Agentur Schwarz. Und da war ich dann zum Probehalbjahr irgendwie aufgenommen. Und dann war das erste Casting, was ich hatte, für einen Märchenfilm vom RBB. Und das habe ich bekommen. Und somit war ich drinnen. Und dann war aber relativ danach schon eben das Abitur. Und dann war ich auf der Schauspielschule. Und die waren dann schon so ein bisschen strenger und haben da nicht so gerne gesehen, dass man so sich so abseilt von dem Unterricht eben und dann dreht. Obwohl es da auch so war, wenn du halt irgendwie das krasse Kinoprojekt am Start hattest, dann natürlich schon, weil das ist dann gut für den Ruf der Schule. Aber wenn es halt so was Kleines ist, dann waren sie halt immer so, ja, nee, eher nicht so.
Das ist total spannend, weil im Musikstudium ist es ja so, dass man irgendwie am laufenden Band irgendwelche Konzerte spielt und sowas. Aber der Gedanke, dass es eigentlich auch wichtig ist, vielleicht sich mal komplett auf seine eigene Entwicklung zu fokussieren, ist auch ganz spannender irgendwie. Das war dann so, das heißt, du konntest dann nicht mehr wahnsinnig viele Projekte parallel machen?
Ja, also ich habe es immer so ein bisschen durchgesetzt bekommen. Ich habe dann eben auch anfangs meines Studiums, Schauspielstudiums, einen Regisseur kennengelernt, Wojciech Kosma. Und mit dem habe ich eigentlich meine erste Performance-Erfahrung gemacht. Wir hießen The Family und haben so ein bisschen, also wie so Grotowski-Technik, also eben auch viel mit Improvisieren. Und wir hatten auch nur uns, also keine Gegenstände auf der Bühne, sondern nur unsere Körper und unsere Sprache und unseren Background, also was wir halt bis zu dem Zeitpunkt erlebt haben in unserem Leben. Und daraus haben sich so Performances ergeben. Und da sind wir auch sehr viel rumgetourt, waren in Helsinki und London und Oslo. Und das habe ich durchgesetzt während meines Studiums. Und habe auch zwei Sachen so gedreht, aber auf jeden Fall finde ich es aber auch im Nachhinein gut, dass sie da auch wollten, dass man wirklich diesen Unterricht ernst nimmt und nicht wie in der Schule, wo man halt denkt, ach komm.
Was soll das denn heißen? Und dann hast du sozusagen also ohne große Ablenkung dieses Studium beendet und danach ist es direkt ans Theater gegangen. Wann kam es? Weil momentan bist du in so einer Filmproduktion, In aller Freundschaft heißt die, glaube ich. Ne? Das ist ja eigentlich eine krass von der Zuschauerquote her, eine ziemlich bekannte Fernsehserie. Wie ist es dazu gekommen? Du warst also schon raus aus der Hochschule, hast schon am Theater gearbeitet und dann hast du ein Casting gemacht? Und
genau, ich habe dann nochmal eine Agentur gewechselt und bin jetzt bei Spielkind. Und da habe ich dann auch noch einen anderen sehr schönen Zweiteiler im ZDF gedreht mit dem Hans Steinbichler, der den Anne-Frank-Film gemacht hat. Und es war eine sehr tolle Dreherfahrung mit dem, weil ich ein sehr guter Regisseur finde ich. Und dann danach kam eben die Casting-Anfrage für diese Serie, weil es ist ja ein Spin-off. Und das war eigentlich der Grund, der mich so am meisten gereizt hat.
Was ist ein Spin-off?
Also es gibt ja, wenn ich das jetzt alles richtig zusammenkriege, diese In aller Freundschaft, das sind ja die Ärzte, das läuft irgendwie dienstags. Und dann gibt es eben die jungen Ärzte als zweite Serie. Und das, was wir jetzt gedreht haben, ist der Spin-off, also noch eine dritte Serie unter diesem ganzen Obertitel In aller Freundschaft. Und wir heißen eben die Krankenschwestern.
Also das heißt, innerhalb dieses freundschaftlichen Krankenhauses wird so jede Gruppe quasi in einer eigenen Serie gezeigt.
Genau. Und an sich finde ich es ja auch nicht schlecht, weil der Beruf ja sehr unterrepräsentiert ist irgendwie oder sehr, ja, als nicht so was sehr Lukratives gesehen wird, weil Überstunden, keine Ahnung, und man braucht ja aber Krankenschwestern oder Pfleger werden ja gesucht. Aber natürlich ist es halt dann das Format, was einen in bestimmte kitschige Motive manchmal zwingt. Und da kann man auch als Schauspieler nichts gegen tun. Aber es war eben da auch wieder besonders, weil es eine Ensemblearbeit war. Und das finde ich wirklich immer, das macht so viel aus.
Also, was heißt das jetzt genau, Ensemblearbeit?
Naja, wir waren halt dann alle auch neu gecastet dafür und alle eben auch noch nicht so dreherfahren, also manche schon mehr, aber auf jeden Fall war es so ein Projekt, was alle zusammen neu zusammen erstellt haben oder so. Und das hat halt einfach Spaß gemacht. So. Und dann war es auch sehr intensiv, weil es 2,5 Monate sind, die man die ganze Zeit miteinander arbeitet. So. Und ich weiß von den anderen Formaten, dass die zum Beispiel ein ganzes Jahr drehen, aber dann immer so 2 bis 3 Drehtage im Monat haben. Und dadurch ist es ja viel mehr wie so ein Job, wo man irgendwie so hingeht. Und die Serie, wir haben halt 8 Folgen gedreht in diesem Zeitraum. Ist halt einfach sehr intensiv so. Und kommen Überstunden, dann kommt das, dann Texte lernen, Texte umschreiben, weil es irgendwie nicht so funktioniert und ja.
Wie muss man sich sowas vorstellen? So aus Musikersicht ist sowas so super spannend, weil man kennt seinen Probenalltag und keine Ahnung. Wie ist denn das? Du hast dann also diese Rolle bekommen und dann hast du wahrscheinlich ein Drehbuch und musst erstmal Texte lernen oder trifft man sich dazu schon? Wie sieht denn so ein Alltag dann aus, sobald du weißt, ich bin am Start?
Also ich habe jetzt auch daraus gelernt, weil natürlich, wenn ich jetzt 8 Drehbücher bekomme, kann ich nicht das alles auswendig lernen. Also vor allen Dingen bekommt man die auch meist sehr kurzfristig und ich habe auch gemerkt, es ist nicht der Sinn der Sache, jetzt die Texte auswendig zu lernen, sondern es geht darum, die Situation zu verstehen, in der du bist. Und dann habe ich auch, was ich toll fand, dass das durchgegangen ist, viel auch improvisiert dann. Also natürlich jetzt nicht, ich kann jetzt keine...
Du kannst nicht mit der Querflöte kommen.
Nee, obwohl ich es ja noch nicht angeboten habe. Vielleicht. Aber ich kann jetzt natürlich keine Handlungsstränge ändern, so. Aber ich habe halt versucht, die Texte mir mundgerecht zu machen. Und dann halt eben, wenn man weiß, was der Inhalt ist, den man gerade jemandem sagt in der Szene, dann ob ich da irgendwelche Artikel ändere oder irgendwas umdrehe, ist ja dann egal. Nur ich muss ja, also das ist ja die Sache im Film, ich muss ja echt rüberkommen. Also.
Und wenn es dann, also man muss sozusagen nicht eine lange Textlernphase einplanen, sondern es wird gleich gedreht. Letzten Endes ist es dann nichts anderes, du kommst morgens zum Set und es wird, also hat man da viele Wartezeiten, wie ist das denn? Ne? Man sitzt irgendwie rum oder wird man nur bestellt, wenn man auch dran ist? Also es ist total interessant, irgendwie da so ein bisschen Einblick zu bekommen.
Also es stimmt schon, man hat ultra viel Wartezeit, aber es gibt halt immer, es kommt immer auf diese Disposition an, die man halt einen Tag vorher bekommt. Also es gibt natürlich schon so einen Plan, den man im Voraus bekommt, dass man seine Drehtage weiß und auch welche Szene wann kommt. Und dann ist aber die Disposition an sich kommt immer einen Tag vorher und da steht dann die Drehreihenfolge. Und da kann es halt sein, dass aufgrund der Reihenfolge du in jedem Bild bist, dann hast du wenig Wartezeit. Es kann aber auch sein, dass du im ersten und im letzten bist und dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal ins Hotel fährst und irgendwie eine Runde schläfst, weil du so viel Zeit hast. Manchmal kann man auch ein Buch lesen, obwohl Ich bin immer so vorsichtig mit Sachen, die dann so krass ablenken oder in so eine andere Welt entführen. Also ich habe dann öfters so Sprachen gelernt, weil das dann...
Öfters so Sprachen, Plural, was denn für welche?
Nein, Einzahl, also ich habe Französisch gelernt. Ja.
Und hat gut funktioniert? Sprichst du jetzt fließend?
Nee, fließend noch nicht, aber ja, es war halt so gute Überbrückungszeit, ohne jetzt, dass ich da den Roman von irgendwelchen, ja, Tolstoi oder Dostojewski mir noch reinziehe.
Und ist es so, du sagst, du willst dich nicht ablenken dann, aber ist es dann manchmal so, dass man deswegen gerade irgendwas macht, was man, was einen noch mehr in die Rolle reinbringt? Also das heißt, hast du dann, weil du für die Performances ja auch Feldforschung betreibst, bist du dann vielleicht in deinen Probenpausen nochmal in irgendwas, keine Ahnung, bist du in ein Krankenhaus gelaufen oder ich weiß nicht, was dich noch viel mehr mit deiner Rolle verbunden hat, anstelle dich mit einem Roman vielleicht abzulenken?
Ja, also wir drehen ja tatsächlich in einem echten Krankenhaus. Das ist ja gar kein Studio, was die anderen, die drehen im Studio, wir sind die einzigen, die in einem echten Krankenhaus drehen. Und da habe ich dann, also wenn ich dann freie Zeit habe und Kollegen frei sind, lernen wir halt Text oder besprechen die Szene. Aber klar, wenn es irgendwie so bestimmte Szenen gibt, die auch eine emotionale Vorbereitung brauchen, kann man sich natürlich, wenn man dann die Zeit hat, sich darauf vorbereiten. So. Ja.
Jetzt kommt dann also noch dieses, du wohnst dann ganz woanders. Oder wo wird es gedreht? Wird es in Berlin gedreht, wo du jetzt wohnst, oder woanders?
In Halle wird es gedreht.
Das heißt, du bist auch wirklich viel unterwegs, viel im Hotel. Du hast gar keine eigene Wohnung momentan, das bringt es gar nicht. Irgendwie, die würde eigentlich nur verwaist leer stehen. Das heißt, du bist super viel im Hotel in Halle, wenn du da drehst. Du bist in Berlin am Start, du bist hier in Wiesbaden, weil du da am Theater dann auch noch bist und Performances machst. Ist es dann irgendwie so, also du musst dich irgendwie immer so on the fly auf alles vorbereiten. Als Musiker, also zumindest die meisten kennen das, man braucht irgendwie wenigstens mal so einen gewissen Space, wo man üben kann, ne? Wie ist denn das bei dir so? Kannst du das gut unterwegs alles machen oder vermisst du das mittlerweile manchmal so ein bisschen, dass du so kurz mal einen Monat voll off bist und voll in irgendwas reintauchen kannst?
Also ich würde sagen, das ist jetzt schon eine Art Ausnahmezustand. Also ich würde das jetzt ungern die nächsten Jahre so beibehalten. Und ich habe mir jetzt schon so angewöhnt, ich bin zum Beispiel dann auch sehr, ja, sage ich mal, fleißig im ICE. Also ich habe dann auch immer so einen Plan, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel Berlin, Wiesbaden sind halt 5 Stunden, da kann man schon einiges schaffen, wenn dann irgendwelche Texte schreiben oder für auch die Performances braucht man ja immer so Promotionsunterlagen oder Material, um die halt dann bewerben zu können. Oder für meine Sache jetzt in Japan, das mache ich mit dem Goethe-Institut und das muss ich auch dann den Antrag schreiben und so.
Das heißt, du hast da Förderanträge geschrieben, auch um sozusagen da Fördergelder zu bekommen für so eine Reise beispielsweise, so einen Austausch?
Genau, also ich habe schon vor einem halben Jahr für meine Full-Performance, weil ich da die in der Galerie in New York zeigen wollte und eingeladen wurde von einer Kuratorin und da gibt es eben einen Nachwuchs vom Goethe-Institut, die dich unterstützen, deine Performance international zu zeigen. Und da habe ich mich beworben und das bekommen. Und jetzt war ich in Kontakt mit der zuständigen Frau, oder ja, die die Anträge entgegennimmt für Recherchereise. Und da muss ich jetzt wieder was schreiben für Japan eben. Ja. Aber an sich, also als ich noch in Wiesbaden fest war, hatte ich natürlich meine Wohnung hier und merke auch, dass viele Vorbereitungen einfach schön ist, von zu Hause zu machen. Also auch Proben oder auch Gedanken sammeln oder zum Runterkommen einfach. Und das merke ich, ist natürlich, wenn man so aus dem Koffer lebt und im Hotel kommt man auch nicht so runter. Da ist man ja auch, wenn ich weiß, am nächsten Tag drehe ich und ich werde irgendwie um 6 Uhr morgens abgeholt, wenn man ja immer so ultra früh anfängt, dann trinke ich abends noch einen Rotwein, spreche die Szenen durch mit den Kollegen und gehe ins Bett, aber es ist ja nicht dein Zuhause eben.
Ja, okay, das heißt also, das ist jetzt momentan so ein ziemliches Überholspur-Ding, aber du sehnst dich eigentlich auch so ein bisschen nach zumindest einer zeitweisen Ruhe auch mal wieder. Was ich vielleicht noch total gerne ansprechen würde, ist, du warst dann auch auf so einem mega spannenden Festival in Südafrika, das hast du vorhin schon mal angerissen. Da hast du auch, wie wurdest du da eingeladen? Hast du dich dort beworben? Weil das Konzept ist ja so mega spannend. Wie ist denn das dazu gekommen? Vielleicht kannst du über das Festival und über deinen Auftritt da noch ein bisschen erzählen.
Also es war eigentlich sehr abgefahren, weil ich war letztes Jahr bei der Ruhrtriennale. Das ist auch so ein ganz großes Kunstfestival hier im Ruhrgebiet, auch mit Musik und Performance, Tanz, alles Mögliche. Und da habe ich eine Performance von Mamela Nyamza gesehen und war sehr begeistert davon, wie sie auch aus Südafrika kommend sich als Künstlerin begreift und eigentlich sagt, dass ganz viel immer gerade so vom Westen her oder von Europa, die dann so eine Erwartung haben an dich als afrikanische Künstlerin und so, und dass sie auch damit spielt, mit diesen Erwartungen dagegen geht und halt auch sehr sich selber austestet in diesem performativen, also auch zum Beispiel eine Strecke zu haben, wo man mal sich selber vielleicht auch langweilt oder was macht es mit einem, wenn man jetzt gerade irgendwie was selber aushält auf der Bühne. Also jedenfalls fand ich ihren Zugang zu Performance sehr spannend. Und dann habe ich ihr irgendwann über Instagram geschrieben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat sie auch meinen Account gesehen, was ich so gemacht habe und mich gefragt, ob ich denn eine Performance hätte, weil sie ein Festival kuratiert, das erste Mal in Südafrika in Pretoria. Und dann habe ich ihr die ganzen Sachen geschickt, meine Konzeption. Und dann hat sie mich eingeladen zu dem Vavasati International Women's Festival. Und das ist eigentlich auch ein bisschen absurd, aber in Südafrika ist der August der Frauenmonat. Und da gibt es schon seit sehr langer Zeit ein Festival, wo Frauen ihre Kunst zeigen können.
Aber nur in diesem Monat?
Ja, eben. Das ist so ein bisschen suspekt, das ist schon so. Und bisher waren die Kuratoren auch immer männlich und jetzt durfte sie halt dieses Festival kuratieren. Und hat halt mich, ich war die einzige aus Europa kommende Performerin und auch die einzige, die eigentlich diesen abgespaceden Fool gezeigt hat, weil viele andere Sachen schon auch eher so aus dem Theater kamen, auch eher so Stücke waren. Dann gab es auch viel Musik und so. Und ja, jetzt ist es leider so, dass sie suspendiert wurde und ohne wirkliche Ankündigung. Und da gab es jetzt auch mehrere Aufrufe auf Facebook, dass man sie unterstützt, weil das Ganze da, also dieses Staatstheater schon sehr korrupt ist. Und die Leute, die das halt da so die Macht haben, sie halt da so rausgeekelt haben, weil sie eben ihr eigenes Ding macht und nicht so konform ist, wie sie es gerne hätten.
Also den Link packe ich auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass die Hörer auch fleißig supporten können. Das ist ja total krass. Wie muss man sich das da vorstellen? Also das ist dann irgendwie absurd, ne? Dass da so ein Regime dann sogar die Kunst quasi dermaßen kontrolliert. Ist das jetzt, also das war das einzige Festival, was dann auch so eine Performance gezeigt hat, dieses eine Mal? Oder also war das vorher gar nicht auch gewünscht?
Also so wie ich sie verstanden habe, war es schon so, dass sie mit mir auch so ein bisschen testen wollte, inwieweit sie eigentlich da auch Arbeiten einlädt, die eben nicht so eins zu eins begreifbar sind oder so nach so einem Stückprinzip funktionieren, sondern eher in die Richtung von experimenteller Kunst gehen. Und sie hat auch zu mir gesagt, was mich sehr gefreut hat, aber sie meinte halt, wir sind da auch auf einer ähnlichen Suche in der Kunst. Es gibt eben auch manchmal Sachen, die man austestet, die eben nicht sofort funktionieren oder wo man auch ein Publikum überfordert und fordert, indem man halt sagt, ich bin Künstlerin, aber ich serviere euch jetzt nicht den perfekten Song, das perfekte Stück, sondern lass uns zusammen auf diese Reise gehen und gucken, wo wir uns auch finden in diesem Bühnenerlebnis. Und das fand ich sehr spannend und ich glaube, dass das so auf dem Festival noch nicht so viel repräsentiert ist. Und die Stücke, die ich gesehen habe, die Theaterabende waren halt, es ging dann viel so um Frauenrechte, aber es war immer so wie in so einem Format auch eines Tatorts dann. Also es hatte wie dann auch, als wenn es so vorproduziert wäre und es war halt so ein fertiges Drama, das man dann gesehen hat. Und weniger experimentelle Kunst eben. Und ich glaube, das hat sie versucht zu pushen in das Festival und es wurde nicht gern gesehen.
Wie hat das Publikum dann reagiert? Das ist ja oft auch super interessant.
Ich finde es sehr krass, weil in Südafrika, also ich denke, es ist auch vielleicht in anderen Ländern so, aber in Deutschland eben nicht. Aber da ist es so, dass sie schnipsen, wenn sie was gut finden.
Als Schlagzeuger finde ich das mega interessant.
Ich fand es halt so toll, weil ich auf der Bühne halt war und dann kam halt diese Schnipsen. So. dann halt auch bei Texten irgendwie die...
Wusstest du das vorher schon oder hast du erstmal gedacht, scheiße, was ist jetzt los?
Ich hatte Gott sei Dank 2 Tage vorher, wurde ich auch interviewt auf der Bühne und da habe ich auch irgendwas über die Kunst gesagt und dann kam eben diese Schnipsen so. Und dann habe ich das realisiert, weil ich dann auch andere Vorträge gesehen habe, wo das eben auch so war. Und ich finde es einfach so sympathisch, weil es ist eben so eine, da ist eben eine Interaktion. Und hier im deutschen Theater ist es ja ganz oft so, dass du so eine Wand hast einfach. Da sitzen dann so 300 Leute und du hörst eigentlich nichts. Denkst du so, lebt ihr noch? Also hallo?
Aber das heißt quasi, also auch bei so Aufführungen wird, damit es jetzt vielleicht nicht so sehr laut stört, so mittendrin auch mal geschnipst. Aber wie im Jazz, wenn einem eine Impro gefallen hat oder sowas. Also man kann so begleitend immer sagen, ja. Cool, cool. Ja. Ist ja total abgefahren.
Ja, also ich fand es auch, es hat mich sehr gerührt auch. So.
Ich finde es mega, spannend, auch aus dieser musikalischen Sicht. Mit dem Background komme ich ja in das Interview. Sowohl in der Klassikwelt als auch in der Popwelt. Ich bin musikalisch irgendwie in vielen Genres unterwegs und auch als Dozent sehe ich immer ganz viele aus dem Klassikbereich, aber auch aus dem Popbereich eher, die oftmals irgendwie fast ein bisschen gelähmt erscheinen, wegen dieses Spagats zwischen irgendwas möglichst perfekt machen, irgendwas möglichst klischeehaft erfüllen, um gewisse Türen vielleicht auch zu öffnen, ne? Um irgendwie auch, sagen wir mal, anzukommen in irgendeiner Form. Und andererseits aber eigentlich dieses intrinsische Bedürfnis zu haben, scheiße, die Ketten zu sprengen und einfach so völlig auszurasten mal und irgendwas zu tun. Manche machen es, aber super viele kommen keinen Schritt aus ihrem Kokon so raus, weil sie wissen gar nicht so genau, warum irgendwie, aber es ist einfach so. Vielleicht kannst du da zum Schluss noch ein bisschen was drüber sagen, auch wie für dich aus deiner super coolen, omnipräsenten Perspektive, nämlich Schauspielerei, Film, Musik, Performance, vielleicht auch so einen kleinen Shoutout irgendwie. Wie kann man sich da so ein bisschen rausbewegen, auch mal seinen Blick zu weiten und da ein bisschen übergreifender zu denken?
Also ich glaube, auf einer gewissen Art, was ich auch jetzt versuche, mehr zu verinnerlichen und auch mehr zu lernen, ist, man befindet sich ja in unserer jetzigen Zeit in einer Überflutung von Dingen, also von Medien, von Bildern. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man Abstand davon nehmen kann. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, was andere Künstler um einen herum machen, aber trotzdem auch manchmal vielleicht schon so eine Art Tunnelblick zu haben in dem, was einen jetzt gerade wirklich interessiert und fasziniert. Und das einfach für sich zu nehmen und dann, also ich glaube, wichtig ist immer dieses Öffnen und Schließen, Öffnen und Schließen. Und weil ich glaube, wenn man zu offen ist, wird man auch einfach kirre, weil sich ständig zu vergleichen oder ständig zu wissen, ah, das gibt's noch, dann ist man schnell in so einem Verdruss. Und wenn man aber zu tunnelig ist, dann glaube ich, ist man auch, eben fährt man zu schnell dann eine Schiene oder gerät vielleicht zu schnell in dieses, ich muss es jetzt perfekt machen und kommt nicht mehr aus diesem Kreis irgendwie raus, in dem man sich so verfahren hat. Und ich habe halt auch immer so eine Sehnsucht danach, irgendwas zu finden, was es irgendwie noch nicht so gab, obwohl es natürlich immer sehr utopisch ist, weil, also wie lange leben wir schon? Es gibt einfach so viel. Aber dass man sich da nicht so beirren lässt. Und also ich würde sagen, dass ich vielleicht so ein bisschen den Luxus habe, dass ich jetzt gerade durch diese verschiedenen Sparten, in denen ich mich befinde, von ein paar eben so leben kann und mir es dann gönnen kann, zum Beispiel im Januar mich mit Simon Hegenberg zu treffen und eine Woche für unsere Band Sachen auszuprobieren und wir nicht in dem Druck sind, dass wir irgendwie einen Abgabetermin im Februar haben, weil wir jetzt die Platte rausbringen müssen und weil wir davon leben müssen. Und da muss der Song so sein, dass ihn 10.000 anhören oder mehr, damit die Platte reinkommt. Und das ist natürlich immer eine Krux, in der man sich so bewegt, weil ich jetzt nicht marktgerecht gerade arbeiten muss. Und ich glaube, das ist immer so ein Spagat, den man irgendwie kriegen muss. Ja.
Am Schluss von jeder Podcast-Episode, da stelle ich jedem Gast noch so 4 Abschlussfragen. Die erste ist, was lernst du oder was übst du gerade?
Was ich gerade übe, ich übe gerade sehr viel Körperlichkeit, viele Tanzkurse habe ich jetzt gemacht, Buto, und ich habe jetzt sehr viel Ballett getanzt, auch in Halle habe ich mich in einem Ballettstudio angemeldet und will eigentlich meine Beweglichkeit und körperliche Freiheit erweitern, dass ich da mehr kann.
Was liest du gerade?
Zeitung. Ich kann mich gerade nicht in ein Buch, zu wenig Konzentration auf ein Buch gerade. Zeitung.
Immerhin, die wenigsten tun das vielleicht sogar dann in so einer Situation noch.
Okay, ich gebe auch zu, manchmal Online-Zeitung. Also ich kaufe mir jetzt nicht immer eine im Kiosk.
Es gibt den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, aber bei Spotify ganz speziell habe ich noch eine Playlist installiert. Weidesfeld, die Playlist heißt sie. Und jeder Gast ist natürlich herzlich eingeladen, wenn er oder sie Lust hat, einen Song oder ein paar Songs hinzuzufügen. Fällt dir spontan was ein?
Das ist immer dieser Moment, wo man gefragt wird. Mir fällt gerade spontan nichts ein. Obwohl, zu singen finde ich echt toll. TSUSING, zu singen. Der macht tolle Songs.
Und hast du einen speziellen?
Esther mit TH.
Okay, kommt auf die Liste. Und wir haben jetzt über deine Tour live gesprochen, nicht so richtig runterkommen können, selbst wenn man im Hotelzimmer ist. Aber du sagst selbst, sich zu sehr in andere Sachen reinzudenken, ist manchmal gefährlich. Man braucht irgendwie auch diesen Space, wo man mal kurz relaxen kann und mal resetten kann, sonst kann man so viele verschiedene Rollen auch gar nicht annehmen in seinem beruflichen Alltag. Hast du irgendeine Strategie, außer dem Glas Rotwein vielleicht mit den Kolleginnen und Kollegen, wie du nach so einem Drehtag oder nach so einer Performance, weil die ja oftmals, die war jetzt auch spät da im Atelier, oder wie du nach so einem Theaterstück, ne, in diesen ganzen kurzen Zeiten, die du hast, um dich vielleicht kurz mal zu entspannen, um dann am nächsten Morgen sofort wieder den Schalter umzulegen und zu einem anderen Projekt unterwegs zu sein, wie du ein bisschen runterkommen kannst. Gibt es da eine Art Ritual, das dir dabei hilft, oder ist das irgendwie immer anders?
Also ich habe kein festes Ritual, es ist wirklich immer anders, aber das mag ich auch ganz gerne, so zu gucken, okay, was brauche ich jetzt nach diesem Abend, weil es auch unterschiedlich ist. Was ich tatsächlich wirklich gerne mache und unterschätzt habe, wie gut es doch ist, ist Yoga. Also das, ich weiß nicht, es ist einfach jetzt wieder auch nicht aus so einem Yoga, weil es so gut klingt, weil es gesellschaftlich schon so öko ist, sondern einfach wirklich, weil es, ich mag einfach dieses Gefühl dieser Streckung und dieser Kraft, die man dadurch bekommt, auch eben so wach zu sein und da zu sein. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist irgendwie was Gutes essen. Also ich merke richtig, wenn ich mir, also entweder selber kochen oder sich auch was Gutes zu essen gönnen, es ist immer eine Beruhigung für den Kopf.
Wie ist die Food-Szene so in Halle? Ich habe festgestellt, wenn man so auf Tour ist, das kommt ja übelst drauf an, wo man gerade so ist. Es gibt so Orte, ein bisschen kleinere Städte oder so, wo es manchmal nichts gibt. Hier jetzt, ne, Shoutout an dieses wunderbare Café. Wir haben uns hier so einen Soja-Cappuccino gegönnt, aber einen veganen Kuchen haben wir nicht bekommen. Aber wie ist es da in Halle so?
Ja, fand ich so ein bisschen mickrig. Also am Set gibt es halt immer Catering. Da habe ich ja eh gesagt, dass ich dann gerne vegan esse. Und ich habe dann auch manchmal, wenn man so früh morgens abgeholt wird, esse ich dann abends nicht so gerne noch schwer. Und dann waren es eigentlich immer so ein bisschen die Nüsse an der Hotelbar als Abendessen.
Und besorgst du dir dann irgendwie auch, also gerade so gesunde Ernährung ist ja oft mal eine Frage, irgendwie der Tupperbox, wenn du gerade an einem Bio-Supermarkt vorbeikommst, die mal wieder voll zu machen und so. Hast du da irgendwie so Pakete, die du auch mitnimmst, damit du immer versorgt bist?
Ja, habe ich früher mehr gemacht, aber jetzt irgendwie auch nicht mehr so. Was ich ganz oft mache, ist, dass ich mir, wenn ich irgendwie nicht dazu komme, was Richtiges zu essen, dass ich mir so einen halben Liter Kefir, was dann auch nicht vegan eben, aber...
Ist alles okay, ist ja kein veganer Podcast.
Ja, weil das ist halt immer gut, wenn man viel geschwitzt hat oder so, dass man sich da so einen Salz-Calcium-Cocktail gönnt.
Die Calcium-Geschichte zieht sich durchs ganze Gespräch, ne? Ich werde es nochmal checken, ey. Ich habe das Gefühl, ich weiß da zu wenig.
Ja, ist halt gut für die Knochen so. Weiß nicht. Ich bin halt auch so groß, da denke ich immer, muss ich für den ganzen Rest sorgen.
Joellen, ich habe mich mega gefreut, dass wir uns so spontan treffen konnten, und viel Erfolg bei den weiteren Projekten.
Vielen Dank. Es war wirklich eine Bereicherung, das Gespräch.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Das war schon der Podcast-Start ins neue Jahr mit Weidesfeld. Denkt dran, euch gleich unter www.patreon.com/weidesfeld als Förderer anzumelden. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.